Der Fußball dominiert derzeit die Sportwelt. Bis Weihnachten wird es nur noch 3 Tage geben, wo kein Top-Fußball gespielt wird. Egal ob Pokal, Bundesliga, Champions League und heute halt das letzte Länderspiel des Jahres. Und damit Ihnen allen herzlich willkommen zu den Sport 1 News. Gut eine Stunde, bevor dann in Sevilla das Spiel Spanien gegen Deutschland angepfiffen wird. Wir geben Ihnen natürlich die letzten Informationen zu diesem Spiel, schauen auf die Aufstellung, schauen auch auf den spanischen Superstar Sergio Ramos und wir gucken auf das Fußballtalent der Bundesliga, noch nicht einmal 16 Jahre alt. Beginnen wir aber direkt mit dem, was heute Abend passieren wird. Also Spanien gegen Deutschland. Es geht um den Gruppensieg in der Nations League, natürlich auch ohne Zuschauer. Und trotzdem ist es ein Klassiker. Und Deutschland hat nicht wirklich die Favoritenrolle inne, obwohl das Prachtstück doch klar definierbar ist.
Auf einigen Positionen muss Joachim Löw wirklich herumjonglieren, weil er so wenig Auswahl hat. In der Abwehrzentrale zum Beispiel. Auf einer Position muss er herumtüfteln, weil er so viel Auswahl hat. Gemeint ist das zentrale Mittelfeld. Löw wich zuletzt von seiner Dreierkette ab, ließ gegen die Ukraine so spielen. Im 4-3-3 gibt es 3 zentrale Mittelfeldspieler. Robin Koch spielte als einziger Sechser, Leon Goretzka und Ilkay Gündoğan auf der 8. Geht man davon aus, dass Löw weiterhin auf die Viererkette setzt, sind also 3 Startelfplätze im Zentrum zu vergeben. 2 davon sind wohl fest besetzt. An Toni Kroos und Joshua Kimmich, sofern beide fit sind, führt wahrscheinlich kein Weg vorbei. Während andere ehemalige Führungsspieler wie Mats Hummels oder Thomas Müller aussortiert wurden, bekam Kroos stets das Vertrauen des Bundestrainers. Um ihn herum wollte und will Löw den Umbruch gestalten. Neben Kroos hat sich Joshua Kimmich als 2. Anführer entwickelt. Wie Hansi Flick bei den Bayern wird Löw Kimmich wohl nur im Notfall wieder auf die Rechtsverteidigerposition schieben. Egal, ob man mit einer 6 und 2 Achtern oder einer Doppel-6 und einem 10er spielt, es ist nur ein Platz frei. Die Kandidaten im Mittelfeld-Casting? Ilkay Gündoğan von Manchester City, der seit Jahren auf höchstem Niveau spielt. Leon Goretzka, der beim Trippelsieger aus München so richtig die Muskeln spielen lässt. Marco Reus, der, wenn er fit ist, auf Weltklasse-Niveau agieren kann, das beim BVB zuletzt aber nicht immer getan hat. Dann ist da noch Top-Talent Kai Havertz vom FC Chelsea, dem laut Löw die Zukunft gehört, aber auch die Gegenwart. Auch einer für die nächsten Jahre, der Gladbacher Florian Neuhaus, der zuletzt überzeugen konnte, aber wohl eher Außenseiterchancen hat, wenn die Platzhirsche zurück sind. Im erweiterten Kreis aber wohl auch eher keine Startelf-Kandidaten Nadim Amiri, Emre Can, Julian Brandt, Suat Serdar oder Mo Dahoud. Im zentralen Mittelfeld hat Joachim Löw wirklich die Qual der Wahl. Nur ein Stuhl ist frei auf der Reise zum EM-Finale. Um den Platz neben K und K, neben Kroos und Kimmich, streiten sich gleich mehrere Spieler von absolutem Topformat.
Wir wollen darüber reden mit unserem Chefreporter, mit Florian Plettenberg, der die Nationalmannschaft seit vielen Jahren auch begleitet. Also kann man wirklich sagen, das ist die große Waffe im positivsten Sinne, die wir heute gegen Spanien zur Verfügung haben, das Mittelfeld?
Absolut, das ist das Prunkstück von Jogi Löw. Deswegen ist es für mich umso unverständlicher, dass er ausgerechnet in dem Mannschaftsteil die meisten Spieler ansetzt, wo wir eigentlich Probleme haben. Also in der Defensive, er mag ja sehr diese Dreierkette und setzt dann meistens auch auf wirklich 5 Defensivspezialisten. Deswegen glaube ich, er wird sich dafür entscheiden, mit 3 Leuten im Mittelfeld zu agieren. Auch heute gegen Spanien. Man muss sich ja nun die Namen anschauen. Wir haben es ja eben schon im Bericht anklingen lassen. Also das ist schon wirklich was, da kann Deutschland auch sehr stolz drauf sein.
Ja, und es geht auch um eine Menge. Die Tabellenführung hat Deutschland ja inne. Also mit einem Punktgewinn wäre man Vorrundensieger in dieser Nations League. Irgendwie haben wir alle doch diesen Modus nicht so ganz verstanden. Erklär uns, was würde das bedeuten, wenn man heute vor Spanien in der Gruppe bleibt?
Erstmal geht es natürlich um Prestige. Wir haben jetzt die letzten Monate keine guten Nachrichten gehabt über die Nationalmannschaft. Und wenn man jetzt diesen Sieg holen würde, das wird sich jetzt keiner in seine Vita heften. Aber man wäre eben Gruppensieger in der Nations League. Es hätte natürlich auch monetären Einfluss. Also es geht ja um 7 bis 8 Millionen Preisgeld, die da der Verband dann an den Endsieger der Nations League ausschüttet. Man wäre dann im Final Four Turnier nächstes Jahr. Es geht auch um mögliche leichtere Qualifikationsgruppen für die WM und es wäre sehr, sehr, sehr viel Rückenwind für das kommende EM-Jahr.
Tja, denn tatsächlich gibt es ja die nächsten Länderspiele dann erst im März. Heute also verabschiedet man sich entweder mit so einem positiven Gefühl und tatsächlich auch so ein Gefühl kann ja schon eine Menge mitgeben, auch bei der Personalie Joachim Löw, der ja nach wie vor irgendwie nicht zur Ruhe kommt in Sachen, wie lange kann er eigentlich noch beim DFB arbeiten?
Ja, natürlich. Fußball Deutschland braucht Ergebnisse. Wir brauchen jetzt wieder so ein bisschen Euphorie. Und wie gesagt, das EM-Turnier, das wartet. Das dauert nicht mehr lange, dann ist es soweit. Jetzt verabschiedet sich ja die Nationalmannschaft mit dem Spiel gegen Spanien jetzt erstmal in eine längere Pause. Im März geht es dann weiter. Und es wird nicht schaden, wenn dann wirklich die deutsche Elf diesen Gruppensieg holen würde. Man darf aber auch nicht vergessen, die Spanier, die wollen das Ding auch holen. Das haben sie heute auch nochmal klargestellt. Ich habe heute nochmal mit dem einen oder anderen Kollegen drüben in Spanien telefoniert. Also die sind richtig heiß auf dieses Spiel.
Tja, denn wer ist, kurze Antwort von dir, wer ist Favorit heute für dich? Spanien oder Deutschland?
Deutschland natürlich.
Sagt der Mann. Na gut, der muss es wissen. Wir gucken mal auf den Gegner und müssen sagen, das ist schon eine tolle Mannschaft mit vielen großen Namen. Und trotzdem, einer ragt turmhoch heraus.
Keiner polarisiert so wie er, Spaniens Kapitän Sergio Ramos. Tattoos, Bad Boy, aber auch mega erfolgreich. Bei manchen Fans unbeliebt, von den anderen gefeiert. Die deutsche Nationalmannschaft wird gewarnt sein, muss aber wohl mit einem extra motivierten Ramos rechnen. Denn das Länderspiel am Dienstagabend findet in Ramos Heimat Sevilla statt. Es ist immer schön, nach Hause zurückzukehren. Es ändert meine Stimmung komplett und macht mich einfach nur glücklich. Besonders freut es mich, dass ich mit einem Rekord nach Hause komme. 177 Länderspiele für Spanien. Damit habe ich Gigi Buffon überholt und er ist eine echte Legende. Ramos stellt mit dieser Zahl einen neuen europäischen Rekord auf. Mit 34 Jahren er immer noch der unumstrittene Leader der spanischen Nationalmannschaft. Während Legenden wie Xavi und Iniesta nicht mehr dabei sind, hält der Realstar weiterhin seine Knochen für sein Heimatland hin. Auch wenn es wie gegen die Schweiz zuletzt nicht besonders gut für ihn läuft. Ausgerechnet in seinem Jubiläumsspiel verschießt Ramos 2 Elfmeter. Ein Held wird zum Anti-Held. Bei Ramos aber gibt es keine Selbstzweifel. Er wird weiter vom Punkt antreten. Natürlich werde ich den nächsten Elfmeter wieder nehmen. Es geht darum, seinen Fokus auf das Wesentliche zu legen. Es geht um Selbstvertrauen und das habe ich. Mit dieser Einstellung fährt Ramos über seine gesamte Karriere goldrichtig. Er ist Welt- und Europameister, viermaliger Champions-League-Sieger, hat über 100 Tore für Real Madrid geschossen. Schon jetzt ist er eine Legende. 15 Jahre bei einem Verein, bei vielen undenkbar. Wobei sich das eventuell ändern könnte. Im Sommer läuft sein Vertrag bei den Königlichen aus. Paris lockt ihn angeblich mit einem 3-Jahres-Vertrag und einem Gehalt von 20 Millionen Euro. Nicht gerade wenig für einen 34-Jährigen. Bisher sind das aber nur Spekulationen. Dennoch veranlassen sie Ramos am Montag die Pressekonferenz vor dem Deutschlandspiel auszulassen und Teamkollege Rodri vorzuschicken. Dennoch Ramos in einem anderen Trikot zu sehen als das der Königlichen, schwer vorstellbar. Genauso wie nicht mehr im Trikot der spanischen Nationalmannschaft zu sehen. Zumindest letzteres kann man auch erstmal ausschließen. Solange mein Körper mitspielt, will ich natürlich weitermachen. Viel wichtiger ist aber der Kopf. Solange es mir Freude bereitet, für die Nationalmannschaft aufzulaufen, will ich das genießen. Sergio Ramos, eine lebende Legende. Ein Spieler, der wie kein anderer polarisiert. Ohne ihn würde dem Fußball definitiv einiges fehlen.
Volle Zustimmung. Irgendwie wirklich ein geiler Typ, muss man sagen. Siehst du es ähnlich?
Ja, total. Das ist so der Typ Drecksack, wo man, würde ich mal sagen, der uns manchmal fehlt. Also das ist, glaube ich, auch so ein Spieler, mit dem gehst du aufs Spielfeld und denkst, du bist unsiegbar. Unbesiegbar, so muss man das sagen. So muss man es, glaube ich, formulieren. Nein, das ist einer, der ist topfit. Der hat sich ja wirklich jetzt die letzten Monate auch nochmal zur Maschine entwickelt. Dann auch mit seinem Hulkbart. Also das ist schon ein Typ, der, glaube ich, auch den Spaniern wehtun würde, wenn er da mal nicht mehr da wäre.
Ja, er tut oft den Gegnern weh. In Spanien wird er hoffentlich noch ein paar Jahre dafür sorgen, dass er in der Nationalmannschaft mit dabei ist. Aber clubtechnisch, wir haben es ja gerade im Beitrag schon gesehen, gibt es halt die Gerüchte, er ist ein Madrid-Denkmal bei Real. Aber vielleicht lockt das große Geld oder eine Herausforderung. Wie kann man das einschätzen mit den Gerüchten bei Paris?
Ja, sein Vertrag läuft 2021 aus. Das ist natürlich jetzt für jeden Spieler eine ganz interessante Situation. Ab 1. Januar können dann die Spieler auch offiziell mit anderen potenziellen Abnehmern verhandeln. Und natürlich wird es für Sergio Ramos immer einen Markt geben. Paris Saint-Germain ist natürlich einer der europäischen Schwergewichte, die ihn sich sicherlich auch leisten könnten. Aber ich glaube auch, dass es ihn reizt, bei Real dann wirklich zu diesem Legendenstatus dann einiges dazu beizutragen. Und das wäre, wenn er seine Karriere natürlich da beenden würde. Also ich glaube, dass er sich damit Real Madrid am Ende dann einigen wird. Es wäre Schade, wenn er da Real verlässt, weil Real hat durch den Abgang von Ronaldo schon einen Glanz verloren und mit Ramos, das wäre zu much.
Ja, das stimmt. Wir haben in gut einer Stunde ja den Anstoß in Sevilla zwischen Spanien und Deutschland für alle, die ein bisschen später dazugekommen sind. Du hast gerade druckfrisch reinbekommen, die spanische Aufstellung. Ramos ist dabei.
Ja, na selbstverständlich. In der Innenverteidigung heute sein dann 178. Länderspiel. Er ist ja jetzt europaweit der Spieler mit den meisten Länderspielen und hat ja auch bei den Spaniern mit über 13.500 Spielminuten, habe ich mir vorhin nochmal angeschaut, ja die meisten Minuten aller Spieler absolviert. Also auf den ist natürlich Verlass und da wird es drauf ankommen, aber schon eine sehr offensive Aufstellung, kann man sich drauf freuen.
Tja, eine kleine Torwartdebatte haben die Spanier auf jeden Fall zu führen. Bei der deutschen Aufstellung, die mir auch gerade reingereicht wurde, fällt auf, klar, Neuer am Tor, dann Max, Süle, Günther und Koch zusammen in der Viererkette, Groß und Gündogan davor, Goretzka, Werner, Sané und Gnabry. Da reden wir gleich auch noch in Ruhe drüber, schauen aber mal auf einen, der im Vergleich zu Sergio Ramos ja fast sein Sohn sein könnte. Ramos ist 34, knapp 16 Jahre, ist ein Mann, der am Wochenende wirklich Fußballgeschichte schreiben könnte als der jüngste Spieler der Bundesliga ever.
Dass er diesen Spieler einmal trainiert hat, macht Jonas Luca stolz. Er war der erste Trainer Youssoufa Moukokous in Deutschland. Am Freitag wird das BVB-Supertalent 16 Jahre alt. Am Samstag gegen die Hertha könnte er dann zum jüngsten Bundesligaspieler der Geschichte werden. In Schwarz-Gelb. Seine ersten Schritte in Deutschland machte Moukoko aber in Hamburg beim FC St. Pauli.
Naja, da kam ein Spieler, der mir angekündigt wurde als 2 Jahre jüngerer. Wir hatten gerade begonnen die Saison, waren selber noch in der Findungsphase mit der neuen Mannschaft. Und ja, dann kam er da an und vor dem Training waren wir uns nicht so ganz sicher, was wir jetzt damit anfangen sollen, aber das hat keine 3, 4, 5 Minuten gedauert und dann war klar, dass da ein Riesenfußballer einfach auf dem Platz steht.
Die U13 des FC St. Pauli trainiert Luca damals. Als Moukoko am Trainingsgelände erschien, fiel vor allem eines auf.
Naja, er kam halt zum Probetraining mit seinem Papa und hatte eine Sporttasche dabei. So, aber hat halt keine Fußballschuhe mit Profil drunter gehabt, sondern hat halt Sportschuhe dabei gehabt. Und Ausrüstung bekommt man als Probespieler immer. Das heißt, er war ausgestattet. Und bei den Schuhen haben wir dann verschiedene Sachen probiert. So, aber er ist dann erstmal bei den Schuhen geblieben, weil das auch seine passende Größe war. Und ja, das hat trotzdem recht gut funktioniert.
Auch ohne Fußballschuhe und ohne die deutsche Sprache zu sprechen, überzeugt Moukoko sofort. Sein neues Team schießt er von Erfolg zu Erfolg.
Am Ende des Tages habe ich nicht den Eindruck, dass er Angst hat, davor Tore zu schießen. Also ich erinnere mich an viele Tore, wo er den Ball so lange am Fuß hat, bis er alle Spieler ausgespielt hat und den Ball ins leere Tor schiebt. So, und das kennzeichnet ihn natürlich.
Doch noch mehr als seine Leistungen beeindruckt Moukokos Charakter. Er schießt Tore am Fließband, hebt aber nie ab.
Was ist er für ein Typ? Er ist einfach ein cooler Typ. Ein Sportler durch und durch, würde ich sagen. Ehrgeizig auf dem Platz. Lustig, charmant neben dem Platz, sehr herzlich.
Am Ende, erzählt Luca, waren stets mehr Scouts am Platz als Fans und Angehörige. Alle wollten Moukoko. Der BVB bekam ihn und in Dortmund explodierte Moukoko so richtig. Für die U17 schießt er in 56 Spielen 90 Tore, für die U19 in 25 Spielen unglaubliche 47. Zur Erinnerung, Moukoko wird erst am Freitag 16. Einst ohne Fußballschuhe zum Probetraining aufgelaufen, jetzt bald Bundesliga.
Ich glaube, dass wir uns als Mannschaft auf die Fahne schreiben können, dass wir ein guter Start für ihn in einem neuen Land, in einem neuen Umfeld mit einer neuen Sprache waren. Da lag auch häufig der Fokus drauf, ihn einfach ankommen zu lassen und sich wohlfühlen zu lassen. Und wenn das ein kleines Mosaiksteinchen ist, dann freut einen das natürlich. Aber am Ende des Tages freut mich einfach, einen tollen Menschen kennengelernt zu haben.
Spätestens, wenn er dann wirklich in der Bundesliga spielt, kennt ganz Fußball-Deutschland das Supertalent Youssoufa Moukoko. Erkannt hat es als erster in Deutschland Jonas Luca.
Tolle Geschichte und wir drücken natürlich die Daumen, sollte es am Wochenende zum Debüt kommen. Kommen wir jetzt zum Newsflash und der beginnt mit Neuigkeiten von The Special One.
Mourinho spöttelt über Nations League. Der Trainer der Tottenham Hotspur zeigt auf sarkastische Art seine Abneigung gegen die Länderspielpause. Eine tolle Fußballwoche. Großartige Emotionen bei den Länderspielen, super Freundschaftsspiele und absolute Sicherheit. Corona-Testergebnisse nach den Spielen und vieles mehr, schrieb Jose Mourinho bei Instagram. Nach einer weiteren Trainingseinheit mit 6 Spielern ist es jetzt Zeit, mich um mich selbst zu kümmern, ergänzte der Portugiese zu diesem Foto. Hamilton will nicht geadelt werden. Nach seinem Aufstieg zum Rekordweltmeister der Formel 1 werden die Rufe lauter, Lewis Hamilton in den Ritterstand zu erheben. Wenn ich an diese Ehre denke, denke ich an Leute wie meinen Großvater, die im Krieg gekämpft haben. Ich denke eher an die unbesungenen Helden. So einer bin ich nicht. Ich habe niemanden gerettet, erklärte der 35-Jährige nach seinem Triumph beim Großen Preis der Türkei. Er war 2008 bereits von der Queen mit dem Order of the British Empire ausgezeichnet worden, der mit dem Bundesverdienstkreuz in Deutschland vergleichbar ist. Hernandez schwärmt von Davis. Der Franzose vom FC Bayern wünscht sich die baldige Rückkehr seines verletzten Konkurrenten auf der Linksverteidigerposition. Ich brauche den Konkurrenzkampf, um voranzukommen, sagte Lucas Hernandez bei France Football. Mit seiner Geschwindigkeit, seiner Technik und seinem Positionsspiel war Alphonso Davies in der letzten Saison der beste Linksverteidiger der Welt, so der 80-Millionen-Mann, der links hinten zum Stammspieler geworden ist. Davies fehlt weiterhin wegen eines Bänderrisses im Sprunggelenk. Suarez verpasst Barca-Wiedersehen. Der Stürmer von Atletico Madrid hat sich auf Uruguays Länderspielreise mit dem Coronavirus infiziert, wie der Verband AOF bekannt gab. Auch ein Torhüter und ein Funktionär seien positiv getestet worden. Alle drei seien bei guter Gesundheit und hätten sich in häusliche Isolation begeben. Damit wird Luis Suarez beim Spiel gegen seinen Ex-Club FC Barcelona am 21. November definitiv fehlen.
Was war das Fußballthema 2005? Nein, keine Meisterschaft, kein Pokal, sondern ein Mann namens Robert Heutzer. Der Schiedsrichter sorgte damals für den größten Skandal in diesem Jahrtausend. 15 Jahre ist das her und wir gucken zurück auf Geschehnisse, die man auch heute nicht glauben kann.
Robert Heutzer macht erst schnelles Geld, dann muss er ins Gefängnis. Ein Schiedsrichter, der bewusst Spiele manipuliert und in die Machenschaften der Wettmafia verstrickt ist, undenkbar. Doch im Jahr 2005 kommt heraus, so etwas gibt es im deutschen Profifußball tatsächlich. Zunächst richtet sich der Betrugsverdacht vor allem auf das DFB-Pokalspiel zwischen dem Hamburger SV und dem SC Paderborn aus dem August 2004. Der Bundesligist scheitert überraschend in der ersten Runde, weil Heutzer zwei umstrittene Elfmeter für den Drittligisten pfeift. Zudem fliegt Emil Mpenza wegen einer angeblichen Beleidigung vom Platz. Schon damals vermuten die Beteiligten, dass etwas nicht stimmt.
Dass der Schiedsrichter gesagt haben soll, spielt ihr so weiter und den Rest mache ich. Man überlegt dann schon, ob da alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Wir sind gegen den Drittligisten rausgeflogen und sich dann hinzustellen und sagen, ja, der Schiedsrichter war schuld, das wollten wir natürlich auf keinen Fall tun.
Anfang Januar 2005 melden Heutzers Schiedsrichterkollegen Gräfe, Zweier, Fröhlich und Blumenstein den DFB-Bossen stichhaltige Verdachtsmomente. Der erst 25-jährige Beschuldigte steht unter Druck, leugnet aber zunächst.
Hast du betrogen?
Das ist falsch, das kann ich ganz klar von der Hand weisen.
Doch als die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufnimmt, gesteht Heutzer am 27. Januar seine kriminellen Machenschaften.
Heute haben sie sich in einer umfassenden, dokumentierten Aussage Ihren Anwälten offenbart. Mit welchem Ergebnis?
Mit dem Ergebnis, dass die Vorwürfe im Kern zutreffend sind.
Sie sollen insgesamt an der ganzen Sache mit einem fünfstelligen Betrag profitiert haben. Ist das richtig?
Das kann ich bestätigen.
Das Berliner Café King entpuppt sich als Schaltzentrale und die Brüder Sapina als Köpfe des Wettbetrugs. Hier verkehrt Heutzer häufig, sagt zu, Spiele bewusst zu verpfeifen, um seinen Auftraggebern hohe Gewinne und sich selbst üppige Belohnungen zu bescheren. Die zahlreichen Bestechungen bringen ihm angeblich 67.000 ein, inklusive hochmodernem Plasmafernseher. Das Urteil am 17. November 2005 ist hart. 2 Jahre und 5 Monate Haft ohne Bewährung wegen Beihilfe zum Betrug. Nach der Hälfte der Strafe wird Robert Heutzer vorzeitig entlassen. Er wollte schnelles Geld machen, zur Elite gehören, jemand sein. Doch stattdessen verlor er alles.
Schlimme Geschichte damals, 2005. Wir kommen gleich zu erfreulichen Dingen, denn in einer guten Dreiviertelstunde rollt ja der Ball bei Spanien gegen Deutschland. Gleich gibt es die letzten Details auch zur deutschen Aufstellung. Und wir gucken auf einen Mann, der in der Startelf steht, der beste Fußballgene hat. Vorher können Sie aber richtig Geld abräumen. So geht's. Viel Glück.
Moin, moin.
In gut 45 Minuten wird Fußball gespielt. Spanien gegen Deutschland und er wird mit dabei sein. Philipp Max, er ist definitiv in der Startelf, denn die ist vor wenigen Minuten rausgekommen und damit zurück bei den Sport 1 News. Natürlich auch im Live-Ticker auf sport1.de nachzulesen oder in der kostenlosen App. Und man sieht schon, wenn man auf das Personal guckt, das ist schon volle Kapelle. Kurzum, heute gilt's, denn heute will die Mannschaft ja den Gruppensieg realisieren. Und nochmal kommen wir zu Philipp Max. 27 Jahre ist er jung und er ist einer, der jetzt auch viel getestet wurde in den letzten Wochen. Viele von denen, die ausprobiert wurden, haben nicht das Ticket für die EM. Bei ihm kann man fast schon gratulieren.
Shootingstar mit 27, Philipp Max, seit Sommer. Gemeinsam mit Mario Götze und vier weiteren deutschen Profi bei PSV Eindhoven. Dort hat er den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft, obwohl er schon zu Augsburger Zeiten Topspieler war.
Sicherlich ein guter Spieler auf der linken Seite, aber bislang hat er in unseren Überlegungen keine Rolle gespielt.
Hoppala, so klang das also vor gut 2,5 Jahren. Und jetzt vor dem Nations League-Spiel gegen Spanien?
Philipp Max hat natürlich jetzt auch ein Hammerprogramm absolviert. Letzten Sonntag gespielt in Eindhoven abends, dann am Mittwoch und dann am Samstag. Also von daher müssen wir sehen, er wird natürlich beginnen.
Startelf-Garantie für den offensivstarken Linksverteidiger, trotz Hammerprogramm, was aber auch an der angespannten Personalsituation liegt.
Wir haben ja keine andere Möglichkeit, links bis auf Philipp Max alles ausgefallen.
Ohne die angeschlagenen Gosens und Halstenberg und ohne den formschwachen Nico Schulz ist Löw tatsächlich angewiesen auf Max, den nächsten aus der Generation Instagram. Dort postet er regelmäßig stylischen Content, gerne gemeinsam mit seiner Ehefrau Annabelle. Hier aber kommt ein Foto mit seinem Papa. Martin Max, zweimaliger Bundesliga-Torschützenkönig bei 1860 München. Bei seinem einzigen Länderspiel war der Vater übrigens 33. Insofern also liegt das Spätstarten der Fußballerfamilie im Blut. Philipp Max, Shootingstar mit 27.
Die nächste Generation Max wächst also heran und heute dann in der Startelf beim Länderspiel. Dabei wünsche ich Ihnen viel Spaß und hier auf Sport 1 geht es jetzt weiter mit Darts. Der Grand Slam auf Darts geht in den zweiten Tag und wir freuen uns auf ein richtig tolles Duell. Deutschlands Nummer 1, Gabriel Clemens, gegen die Welt Nummer 1, gegen Michael van Gerven. Das ist eines der Highlights und damit viel Spaß bei einem bunten Sportabend mit Fußball und Darts.